Am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Heute schauen wir auf den Tagesseligen, einen ganz außerordentlichen Mann, nämlich den seligen John Henry Newman. Der große anglikanische Theologe, der 1845 zum Katholizismus konvertierte und schließlich auch Kardinal der römisch-katholischen Kirche wurde. Sein akademisches, sein literarisches Wirken beeinflusste das geistliche Leben Englands und Europas im 19. und 20. Jahrhundert in ganz außerordentlicher Weise. Am 19. September 2010 sprach Benedikt XVI. Den seligen John Henry Newman bei einem Gottesdienst in Birmingham selig. Und als liturgischen Gedenktag bestimmte Benedikt den 9. Oktober, den Tag, an dem John Henry Newman in die katholische Kirche aufgenommen wurde. Im Vorfeld der damaligen Seligsprechung von John Henry Newman im Jahr 2010 sprach die Heiligenkreuzer Religionsphilosophin Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz beim Forum Deutscher Katholiken über das Ringen um die Wahrheit bei John Henry Newman. Und dieser Vortrag von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, der war so sensationell und außerordentlich, dass der nichts an Aktualität und Spannung im Jahre 2018 verloren hat. Hören Sie also nochmal diesen Vortrag von Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz über den seligen John Henry Newman und sein Ringen um die Wahrheit.
Ich beginne mit einem Zitat. Newman war eine außerordentliche Natur, von fast goethischer Fülle der Anlagen, von einer fast goethischen Fülle der Anlagen, die zur siegreichen und erobernden Weltbegegnung und Welterfahrung bestimmt schien. Bestimmt noch mehr den neuen Heiligen, der das freudige Ja zur Welt verkörpert, entscheidend darzustellen. Aber vom Geist und von der Gnade durchkreuzt, muss er die Weltüberwindung als Entsagung vollziehen. Er erlangt gerade in diesem Bruch, im Schicksal der Nichterfüllung, seine eigentümliche menschliche und christliche Vollendung. Etwas kompliziertes Zitat, der Gedanke war aber klar. Hier wird jemand aufgrund seiner ungeheuren genialen Begabung zunächst mal aber auch von Gott durchkreuzt. So zeichnet die heute vergessene, aber in meinen Augen sehr bedeutende Schriftstellerin Ida Friederike Görres, geborene Kuttenhove, seine eigentümliche menschliche Gestalt. Es handelt sich hier um ein nachgelassenes Manuskript, das sie bei Kriegsende 1945 geschrieben hatte und das mittlerweile herausgekommen ist. Tatsächlich ist zunächst die erste Hälfte von Newmans Leben ein einziger Aufschwung. Und zwar in einem England, das damals zu imperialer Größe aufstieg. John Henry, der Erstgeborene, 22. Februar 1801, von 6 Kindern, 3 Brüder, 3 Schwestern, eines Londoner Bankiers, der übrigens dann bankrott ging. Es war eine gewissermaßen kleine Schande in der Familie. Und Newmans Vater starb auch sehr früh. Also Sohn eines Londoner Bankiers und einer französischstämmigen Mutter, wurde ein glänzender Scholar in Oxford. Als anglikanischer Diakon, dann Pfarrer, dann Prediger in der Universitätskirche St. Mary, zog er Hörer bis aus London an. Es ist damals noch die Zeit der Postkutschen und wenn Newman predigte am Sonntag, waren die Straßen nach Oxford, nach St. Mary voll mit diesen Kutschen. Ein unvergesslicher Sommer des Glanzes war ihm dort beschieden. Alle Zeugnisse über diese Oxford-Jahre bezeugen eine unvergleichliche Anziehungskraft. Ein späterer Dekan, Dean Lake, schreibt über ihn, die Wirkung seiner einzigartigen Verbindung von Genialität und religiöser Persönlichkeit hat weder vorher noch nachher ihresgleichen gehabt. Ein Freund, Wilfred Ward, er war uns ein Prophet. Er übte Königsgewalt über uns aus. Credo in Newmanum war das Glaubensbekenntnis von Hunderten von Jünglingen. Es ist nicht übertrieben. Ich könnte diese Zeugnisse aneinander reihen. Ein Glaubensbekenntnis an Newman. Gab es jemals in der Geschichte etwas wie die Macht, die er in Oxford über uns hatte? Das geringste Wort, das von seinen Lippen fiel, griffen wir mit Eifer auf und bewahrten es wie einen Geistesdiamanten. Und Ward schreibt noch, sein Herz klopfte, wenn er Newmans Schritt auf der Treppe hörte. Also es ist eine geradezu schwärmerische Verehrung, die diesem jungen, schmächtigen, übrigens schon großgewachsenen, aber sehr eleganten Kleriker entgegenkam. Diese Wirkung wurde verstärkt, aber gleichzeitig auch gebrochen, als im August 1833, also vor über 175 Jahren, ein unerwarteter Aufstand in Oxford in der anglikanischen Kirche einsetzte. Es gab eine Gruppe meist junger, fast aller Unbekannter, mit Ausnahme Newmans und Keble, theologischer Draufgänger. Man kann das gar nicht anders sagen. Es gibt einen Vergleich, der natürlich sehr britisch ist, mit einer jungen Artus-Runde, also Kämpfer. Harold Froude hat hinzugehört, ein großer Freund, ein guter Freund Newmans, ein ganz junger, der ganz früh verstarb, der so etwas wie Sir Gawain an sich hatte, der übrigens auch zu Newman ganz früh schon sagte, fluche du nicht auf die katholische Kirche, du wirst es bereuen. Und es mag sein, dass dieser lange Prozess, der zu Newmans Seligsprechung notwendig war, zunächst mal die Löschung aller dieser Flüche bedeutet hat, die Newman auf das papistische Rom geschleudert hat. Also in dieser Artus-Runde, in diesem Draufgängergruppe, gab es nun einen Aufstand gegen die damalige anglikanische Kirche mit dem Wunsch einer Erneuerung an Haupt und Gliedern. Es gab 90 Traktate und nach Tract 90 brach ein Sturm los. Sein Verfasser, wie die meisten anderen Traktate auch von ihm, hieß John Henry Newman. Sein Bischof befahl ihm umgehend aufzuhören. Er galt von nun an, so schrieb Newman selbstkritisch, als Pastetenbäcker, der vergiftete Brötchen angeboten hatte. Worin bestand das Gift? Diese kämpferische Artus-Runde, also um einmal diese junge, männliche, ja natürlich draufgängerische, auch mit Freude aggressive Gruppe zu kennzeichnen, sah ihre anglikanische Kirche im Würgegriff des Staates. Seit Heinrich VIII. Sich im 16. Jahrhundert zum religiösen Oberhaupt der englischen Kirche ausgerufen hatte, übrigens in Klammern noch gesagt, später natürlich auch Oberhaupt, auch die heutige Queen ist Oberhaupt auch der presbyterianischen Kirche, meistens gar nicht gewusst, sie ist also Doppeloberhaupt, obwohl beide Bekenntnisse sich nicht unwesentlich unterscheiden. Klammer zu. Also seit Heinrich VIII. Sich zum religiösen Oberhaupt der englischen Kirche ausgerufen hatte, waren nämlich Behörden, auch die Universitäten, das gesamte öffentliche Leben verpflichtet, die Staatstreue, also bitte die politische Treue, durch das Bekenntnis zu den 39 Glaubensartikeln des Anglikanismus und durch regelmäßigen Sakramentenempfang mit Bestätigung behördlichen Stempels nachzuweisen. Also zum Beispiel jährliche Beichte und Kommunion wurde abgestempelt, wurde vorgelegt, um die Staatstreue der Beamten zu dokumentieren. Dasselbe galt für die Universität Oxford, was Newman unerhört irritiert hat, dass nämlich die Studenten bei ihm spezifisch im Trinity College vor dem Trinitätssonntag, Sonntag nach Pfingsten, beichten und kommunizieren mussten, um immatrikuliert zu bleiben. Es hat ihn unerhört irritiert. Es war also ein offizieller Akt, aber nicht ein Akt der Religiosität. Versäumnisse des Gottesdienstes wurden durch Geldstrafen an die Königin gebüßt. Wurde kontrolliert und damit wurde auch übrigens Steuer eingenommen. Natürlich waren Katholiken von höherer Bildung ausgeschlossen. Sie konnten ohnehin nicht auf die anglikanischen Artikel schwören. Das hat sich übrigens erst bei Robert Peel geändert im 19. Jahrhundert, also erst Mitte des Jahrhunderts. Und zwar nachdem die Oxford-Bewegung genau diesen Stein des Anstoßes losgetreten hatte. Dem Parlament lagen Anträge vor, das Common Prayer Book, eine der ganz großen Quellen anglikanischer Frömmigkeit, mit seiner noch weitgehend erhaltenen katholischen Überlieferung abzuschaffen. Sektenhafte Freikirchen gleichberechtigt in das Kirchenrecht einzubeziehen. Es gab Bischöfe, die Dogmen wie Dreifaltigkeit und Sündenvergebung für überholt hielten. Nicht einfach hin überholt, sondern im Sinne dessen, was das 19. Jahrhundert in England bedeutet, nämlich unter dem Anspruch der Vernunft. Christentum hatte vernünftig zu sein und Dreieinigkeit war natürlich nicht vernünftig. Newman bemerkte in seiner großartigen Apologia de pro vita sua 1865, deutsch übersetzt übrigens von Maria Knöpfler, eine Bekannte, die mit Guardini zusammen auch an dieser Apologia gearbeitet hat. In dieser Apologia, Newman, der einen sehr britischen Humor hatte, steht auch der Satz, der Versammlungsraum der Oxforder Theologen stank nach Logik. Also was nicht logisch war, wurde im Wesentlichen, also Christentum ist logisch, ja. Das ist an sich, dem ist etwas abzugewinnen, ja. Nur in dieser absoluten Einseitigkeit hat das natürlich überhaupt keinen Sinn. Es gibt einen berühmten Titel von John Toland, das ist auch ein englischer Aufklärer um 1700, der schreibt Christianity not mysterious. Am Christentum gibt es keine Mysterien. Also Mysterien sind sozusagen Aberglaube, das ist vorgestern, ja, sondern Christentum ist Logik, klar. Damit fällt natürlich eine Reihe Dinge weg. Also, nun zu den Traktarianern oder der Oxford-Bewegung unter der Leitung von Newman. Die Tracts, die Traktate, brandmarkten diese Einstellung als Verrat an der christlichen Lehre. Das ist genau der Punkt. Also hier ist eine Verkürzung, eine Reduktion geschehen, die Newman unerhört störte. Dazu könnte ich sehr lange etwas sagen, darf ich jetzt nicht. Die Tracts brandmarken diesen Verrat. Sie waren klare, knappe, strenge Anrufe an Gewissen und an Vernunft. Also auch die Vernunft muss einsehen, dass sie nicht zuständig ist für bestimmte Inhalte. Sie waren wie die kurzen, scharfen, schnellen Äußerungen von Menschen in Schmerz, Gefahr und drängender Not. So sagt auch ein Oxforder Dekan, Dean Church. In Tract 1, ein herrliches Zitat, das einzige, das ich mir noch erlaube, gleich am Anfang, hieß es herausfordernd: Den Bischöfen können wir, obwohl es für das Land ein trauriges Ereignis wäre, kein besseres Ende ihrer Laufbahn wünschen als den Verlust ihrer Güter und das Martyrium. Ist klar, dass also es ist klar, dass also Newman lief ja in ein völlig offenes Messer. Ist ja, ich meine, davon abgesehen, dass es wieder britisch ist, ja, sowas zu formulieren, da ist natürlich auch Witz und Pfiff und Pfeffer drin, aber das ist schon herrlich, ist klar, es ist fürchterlichen Aufruhr gegeben. Ein Agnostiker, der eine sehr spitze Feder führte zu dieser Zeit, Lytton Strachey, traf den Kern der Oxford-Bewegung mit ironischer Feder. Er schreibt, die neue sonderbare Vorstellung, das Christentum wörtlich zu nehmen, entzückte ernsthafte Gemüter. Aber es erschreckte sie auch. Wirklich und wahrhaftig, jedes Wort zu meinen, wenn man das athanasianische Credo wiederholte. Wie wunderbar und wie seltsam. In Newman erwachte in dieser Zeit ein erstaunliches und prophetisches Selbstbewusstsein. Der Mann ist damals 32 Jahre alt. Er hat kurz vor dem Ausbruch der Oxford-Bewegung, die übrigens über John Keppel anlief, also nicht über ihn, und Keppel ist ein heiligmäßiger Anglikaner. Ich komme gleich nochmal auf ihn zu sprechen. Keppel hat also hier den Stein erstmal ins Rollen gebracht, aber Newman war dann der Motor. Kurz vorher ist Newman noch in Sizilien, fällt dort in eine rätselhafte, sehr schwere Krankheit, hätte wohl auch sterben können. In seiner Bewusstlosigkeit wiederholt er aber ein Wort, das sein italienischer Begleiter aufschreibt. Ich habe ein Werk in England zu tun. I have to do a work in England. Er selber hat nach dem Erwachen aus diesem Koma nicht gewusst, worum es sich handelt. Das ist ein rätselhaftes Wort. Es schnitt ihm in die Seele, als er dann nach England zurückkehrte und die ersten Anstöße verfolgte, wie die Wahrheit des Christentums in England durch Staatskirchentum und platte Aufklärung verunstaltet war. Und er warf sich sofort, kaum genesen, unter Verachtung aller üblen Folgen in den Kampf. Und er schreibt, möge es das Los derer sein, die ich liebe. Im Herzen von einem oder zwei in jeder nachfolgenden Generation zu leben oder auch völlig vergessen zu sein, wenn es nur gelingt, der Wahrheit den Weg zu bahnen. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit bedeutet, dass die anglikanische Kirche im Verständnis Newmans die Via Media, der mittlere Weg, unmittelbar auf die frühen Apostel und Väter zurückgeht. Das heißt, die einzige Kirche, die eigentlich zwischen Katholizismus und Protestantismus den Ursprung bewahrt hat. Das ist Newmans tiefste Überzeugung. Also die anglikanische Kirche ist die eigentlich katholische, während die papistische sich etwas angeeignet hat. In diesem Sinne werden die Tracts geschrieben. Und nun wird er aber in seiner eigenen Kirche, weil er damit natürlich nun gegen dieses Staatskirchentum opponiert, zum gehassten Aufrührer, zum Abtrünnigen. Ein Bischof sprach von einem Werk des Satans und er meinte Newman als Satan. Ein anderer sprach von Pestilenz. Man unterstellte ihm nun unter dem Vorwand der Erneuerung ein heimlicher Papist zu sein. Also die Witterung war da, dass der Anglikanismus wohl nicht in diesem Sinne das eigentliche Katholon habe. Und wenn Newman sich nun um das Katholon, also um diesen ursprünglichen Bezug bemühte, lag offensichtlich doch die Gefahr nahe, da auf ein anderes Gleis zu geraten. Er nicht. Er selber war überzeugt, dass das nicht geschehen würde. In Tract 90 verwahrt sich Newman noch gegen diesen Vorwurf, Papist zu sein. Er schreibt, nun gut, ich grenze mich scharf und deutlich gegen die römische Verderbnis ab, auch gegen die päpstlichen Anmaßungen. Und dann steht es mir doch wohl frei, mich zu den alten Lehren zu bekennen. Also er ist noch völlig selbstsicher an dieser Stelle. Auf den Kanzler, ja, und dann schreibt er aber weiter, was passierte. Das heißt, man hat ihm nicht geglaubt. Die anglikanische Führung hat mehr geahnt als er offensichtlich selber. Auf Kanzeln, an Speisetafeln, in Kaffeestuben, in Eisenbahnwagen wurde ich als Verräter entlarvt, der seine Lunte gelegt hatte und im Akt des Anzündens ertappt worden war. Die Guy Fawkes-Verschwörung ist ja das englische Trauma, ne? Also das in die Luft sprengen des Parlaments. Und ähnlich wurde dann Newman zum absoluten Terroristen. Zugleich ging in römisch-katholischen Kreisen der Verdacht um, der Verfasser und seine Freunde seien im Herzen längst katholisch, aber nicht gewillt, ihre guten Pfründen aufzugeben. Sie waren ja Staatsbeamte. Sie bemühten sich mit logischen Taschenspielerkünsten, ihren Verbleib in der Staatskirche zu rechtfertigen. Also er kam jetzt zwischen zwei Feuer. Und in diesem Augenblick stieg dann doch nach Tract 90 in Newman Furcht auf. Nicht vor dem möglichen Übertritt, den hat er wirklich nicht im Auge gehabt. Aber die Frage vor einem freiwilligen Ausscheiden, weil es der Wahrheit verpflichtet sei, nicht in dieser anglikanischen Kirche zu bleiben. Also er dachte nicht an einen Wechsel, aber es war ihm langsam klar, dass er in diesem Apparat nicht stehen könnte. Er schreibt, wenn die Dinge sich nicht ändern, prophezeie ich mit tiefer Betrübnis, dass nicht einige, ich nicht, aber viele andere zur römischen Kirche übertreten werden. Was er übrigens völlig abgelehnt hat. Es war ihm keine gute Entscheidung. Als die Angriffe schärfer wurden, gab Newman 1843 sein Amt in St. Mary auf. Das ist eine unglaublich bewegende Szene, die will ich jetzt nicht schildern. Er zog nämlich seine priesterlichen Gewänder aus, also nur diesen einen Aspekt, trat von der Kanzel, legte sie vorne auf die erste Bank und ging dann ins Kirchenschiff zurück. Und die Leute haben geweint zum Teil. Er war der glänzendste Redner seiner Zeit, einfach rhetorisch grandios. Und auch das ist natürlich eine fast theatralische Form des Abschieds. Er zog sich dann zurück, um seine theoretischen Grundlagen zu klären, nämlich die Überprüfung der Vätertheologie und der frühen Konzilien. Er zieht mit einigen dieser jüngeren Kollegen, junge Männer, in die Nähe von Oxford nach Littlemore. Zurück lebt dort ein mönchisches Leben, unerhört streng mit Gebet, mit Studium. Er wollte die Wahrheit erweisen, nämlich, und es ging ihm immer noch darum, die lückenlose Verankerung der anglikanischen Kirche des alten Schlages im frühen Christentum. Dem diente der Nachweis. Und zwar auch die Verankerung in den frühen Dogmen. Und dann geschah, und das sind 2 Jahre lang eines Martyriums, das Undenkbare und das Gefürchtete. Und Newman hatte 1843 zum ersten Mal den Gedanken, also wie einen Dämon in sich erwachen gefühlt, dass das, wonach er suchte, ihm eine andere Quelle zeigen würde. Er hat aber den Gedanken sofort unterdrückt. Also das Katholische tauchte ihm gerade so blitzartig auf und dann wurde das abgesägt. Also das war nicht die Absicht. Ja, aber dann, je länger, je mehr das Undenkbare, das Gefürchtete, peinvoll und unabweislich wuchs in ihm die Überzeugung, nicht die anglikanische, sondern die katholische Kirche sei Garant der geschichtlichen Überlieferung. Und ich glaube, Newman ist ein Märtyrer der geistigen Überzeugung. Das Erstaunliche ist, dass er 1843 dann in einer ersten sozusagen Zusammenfassung ein Buch vorlegt, hochlesenswert, die Arianer des 4. Jahrhunderts. Er hielt dann fest, also zunächst mal die negative Beschreibung, dass die Arianer der Gegenwart, welche die göttliche Natur Jesu leugnen, die reformatorischen Kirchen seien, aber nicht Rom. So weit hat er sich immerhin abgerungen. Die Arianer der Gegenwart seien nicht in Rom, sie seien im protestantischen, also im reformatorischen Kirchentum. Für Newman war diese Erkenntnis eine Häutung bei lebendigem Leibe, sagt er. Das heißt, es beginnt hier etwas, das seelische Leiden, es vertieft sich ins Unerträgliche, als im selben Zeitraum beginnend einige seiner jungen Begleiter trotz inständiger Bitten von Seiten Newmans zur römischen Kirche konvertieren. Das ist für ihn gewissermaßen die öffentliche Bloßstellung seines angeblich geplanten Betruges. Also in Little Moor begannen die meisten nun langsam sozusagen überhaupt ihre Sinnesänderung auch einzulösen. Und es gibt wirklich Zeugnisse, dass Newman sie beschwor, das nicht zu tun. Es sei nicht erwiesen, es sei alles noch offen, und sie möchten nicht zu früh und so weiter. Und für ihn wurde die Situation immer brenzliger. Der Bezug zu seinen Geschwistern zerbrach fast gänzlich. Übrigens bis zum Schluss, seine Eltern waren schon tot, Gott sei Dank. Die besten Freunde verstanden ihn nicht mehr. Ich möchte noch mal zu John Keble kommen, ein heiligmäßiger Mann, völlig eindeutig. Keble wurde von Newman dann zum Gewissensführer oder Gewissensberater ernannt. Er gab ihm sein geheimes Tagebuch, das er nur für sich schrieb, mit der Bitte, mit der inständigen Bitte, den Punkt zu nennen, an dem Newman in eine innere Abweichung und in eine Verwirrung geraten hätte können. Also Keble sollte ihm sagen, wo ist die kleine Weichenstellung, die falsch wird. Keble konnte es ihm nicht sagen. Keble war ihm gegenüber auch hilflos, übrigens auch zu einem ganz großen Schmerz von Keble. Keble sah kommen und konnte das auch nicht hindern, obwohl er im Grunde mit Newmans Prüfung der Wahrheit vollständig einverstanden war. Aber es war immer ein unerhörter Schmerz, diesen Mann wandern zu sehen. Keble hat den Weg nicht vollzogen. Newman entschied sich dann, man muss es sagen, blutenden Herzens. Häutung bei lebendigem Leibe. Nach 2,5 Jahren zum Übertritt. Aber wohin ging er? Die katholische englische Kirche bestand zum größten Teil aus eingewanderten, ungebildeten Iren der untersten sozialen Schicht. Man muss das ungeschützt sagen. Das heißt, Menschen, die das Glaubensbekenntnis auch nicht kannten, auch nicht beherrschten, sondern einfach als Iren in dieser Kirche geboren waren. Es gab ganz wenige adelige Familien, die in der unerhört grausamen Verfolgung unter Elisabeth I. den alten Glauben bewahrt hatten. Man denke an Maria Ward. Auch das ist ein Kapitel, das wir übrigens vergessen haben. Es gibt hier eine unglaubliche Verfolgung im 16. Jahrhundert. Es gibt noch einige wenige andere, aber die katholische Kirche ist ein vollständiges Ghetto. Newman ging in ein verachtetes, unintellektuelles, sozial absolut an der unteren Ebene befindliches Ghetto. Und das war ihm bewusst und er ging dennoch. Die Entscheidung fiel in großer, bewegender Demut für das Rom des Petrus, das Newman in seinen jungen Jahren als Vertreterin Babylons gebrandmarkt hatte. Das muss man mal lesen, was er hier alles schreibt. Das ist, also alle diese Punkte musste Newman sozusagen Punkt für Punkt und Schritt für Schritt zurückgehen. Das ist dieser Weg, den er geleistet hat. Er hörte an einem späten regnerischen Abend, man kann das, eigentlich müsste man eigentlich eine Art Drama mal drüber schreiben, am 9. Oktober 1845, Hälfte seines Lebens, vom Eintreffen eines italienischen Passionisten, Paters Domenico Barbari. Barbari ist mittlerweile selig gesprochen, auch eine interessante Figur. Barbari ist ein Italiener, der in frühen Jahren als Knabe eigentlich den Entschluss fasste, nach England als Missionar zu gehen, um England zur katholischen Kirche zurückzuführen, also völlig aus der Luft gegriffene Idee, die sowieso nicht gelang. Aber es ist ganz eigentümlich, dass es ausgerechnet jetzt Barbari war, den Newman holen ließ. Newman warf sich vor ihm auf die Knie und bat den völlig Überraschten, ihn in die römische Kirche aufzunehmen. Es war überhaupt kein Gespräch zwischen beiden Frauen gegangen. Ja, Barbari tat das. Es bleibt geheimnisvoll, dass Barbari gewissermaßen ein unwissentliches Werkzeug war. Und Newmans Übertritt wirkte wie eine Bombe, bestätigte alle Vorurteile und erntete, und das ist jetzt schwierig, das Misstrauen auch der katholischen Kreise. Die zweite Hälfte von Newmans Leben ist Abstieg in vieler Hinsicht, also so wie diese Oxford-Präsenz. Newman war englandweit bekannt, die Queen, Victoria, hat sich mit ihm beschäftigt, hat ihn gelesen, natürlich natürlich auch negativ, aber Newman war der Kopf der anglikanischen Kirche und er wird nun in den katholischen Kreisen, auch bei Kardinal Wiseman, eigentlich als eine Form von uneinschätzbarem, unklarem, im Wesentlichen aber unvertrauenswürdigen Mann wahrgenommen. Also nicht, dass man sich nicht gefreut hätte, aber es ist bekannt, dass Newman später von Pius dem Neunten einen Bischofssitz erhalten sollte. Pio Nono hat ihn sehr geschätzt. Dieser Plan wurde vereitelt durch einen anderen Bischof. Man hatte ihn als den gefährlichsten Mann in ganz England gebrandmarkt. The most dangerous man in all England. Also man traute ihm nicht. Er war auf beiden Seiten nun verfemt. Aber diese unter einem Martyrium vollzogene Konversion löste den zweiten Frühling der katholischen Kirche in England aus, das Second Spring. Da gibt es die großartige Predigt, die Newman dann hielt. Zweiter Frühling, warum? Der erste Frühling, den hat er selbst beschrieben, als die Glaubensboten aus England, aus Rom nach England zurückkehren, also die erste Bekehrung Englands überhaupt zum Christentum. Newman hat glänzende, auch in diesem Imperial English, in diesem kaiserlichen Englisch verfasste Beschreibungen dieser frühen Missionierung Englands. Und nun kommt der zweite Frühling, Second Spring. Ich darf das lesen. Die Fürbitte der Heiligen hat endlich Erfolg. Das Geheimnis, mit dem die Vorsehung sich umgeben hat, ist enthüllt. Die Stunde ist gekommen. Und wie die Menschen bei der Auferstehung Christi nicht merkten, dass er kam, weil er in der Mitternachtsstunde und in tiefer Stille auferstand, so wirkte der Herr auch in der Stille, als er das neue Werk seiner Barmherzigkeit unter uns vollbringen wollte. Und er war auferstanden, ehe die Menschen es merkten. Er aber kam wie ein Geist über den Wassern. Er selbst ging über der finsteren, brodelnden Tiefe hin und her. Sie hören hier auch etwas von der Predigtkunst Newmans. Die Predigten sind alle lang, ja, das sind keine 10 Minuten, das sind halbstündige Ansprachen. Aber klassisch, spannend, großartig. Ja, ich bin immer versucht, mehr zu sagen. Ja, ich darf nicht. Ich darf nicht. Also er ging über der finsteren, brodelnden Tiefe hin und her, wunderbar für das Auge, unfassbar für den Geist. Herzen erwachten und Augen belebten sich mit neuer Hoffnung und Füße strebten zu der großen Mutter, die ihrer kaum noch gedacht und sie bereits verloren gegeben hatte. Ne? Also man hört ja auch diese Dramaturgie, die er drin hat. Newman gehört ganz sicher, das hat Guardini gesagt, der ihn ja auch rezipiert hat, und ich habe schon gesagt, dass Guardini Teile der Apologia übersetzt hat. Das steht nicht in der Übersetzung drin, aber ich kann das nachweisen. Das ist jetzt in den neuen Briefen an Josef Weigers lesbar. Guardini hat an seinen Freund Partin diese Übersetzung geschickt. Und in diesem Sinne gehört Newman nach Guardinis Aussage zu den großen Predigern des 19. Jahrhunderts, einer der größten, genauso wie Guardini zu den großen Predigern des 20. Jahrhunderts gehört. Newmans unglaubliche und schmerzhafte Lebensleistung wird dadurch gekrönt, dass er in England seinem Lieblingsheiligen, dem heiligen Philippus Neri, der ja Rom bekehrt hat im 17. Jahrhundert, der Apostel Roms, in einer Phase großen Glaubensabfalls, ein Werk widmet und dort an das Oratorium, also an die Priestergemeinschaft des heiligen Philippus erinnert. Und Newman beginnt, da er weder Bischof noch sonst irgendeine große Stellung einnahm, ein Oratorium zu gründen. Letzten Endes wird es in Birmingham angesiedelt. Birmingham, sicher eine der hässlichsten Städte des Königsreiches. Übrigens ganz in der Nähe hat ja Marx geschrieben, in der Beobachtung dieser industrialisierten, verelendeten proletarischen Massen. Newman, in der Tat der glänzendste Kopf des damaligen theologischen Forums in England, ist sich nicht zu schade, Religionsunterricht bei den irischen Kindern zu halten. Ganz unten, das, was wir heute Volksschule nennen. Und Newman baut nun ein soziales Netzwerk auf, er baut diese Priestergemeinschaft auf. Und wiederum muss man sagen, dass dieses Oratorium von England aus, also eigentlich in einem Kontext, in dem man sich so etwas kaum denken konnte, weil eben nichts existiert war, von dort auf den Kontinent zurückwanderte und die Gründungen des deutschen Oratoriums, anfänglich Leipzig, Anfang der 30er Jahre und Innsbruck bis heute bestehend, sind dann entstanden, als Newmans Schrift über Philippus Neri wiederum von Maria Knöpfler übersetzt wurde. Das heißt also, auch hier wirkt ursächlich Newman mit zu einer Erneuerung des Oratoriumsgedankens. Am Rande will ich noch sagen, dass er in sein sehr bescheidenes Zimmer, Newman war arm, er hat sehr arm gelebt, einen Durchbruch an der Wand auf das Allerheiligste, das in der Kapelle neben ihm war, einrichten ließ. Er hat eine ganz große Verehrung des Herzens Jesu gehabt. Also wenn man an den frommen Newman herankommen will, vielleicht ist es am besten, man geht über die Verehrung des Herzens Jesu. Dort großartige Gebete. Er wird im Oratorium Birmingham von seinen Mitbrüdern unerhört verehrt. Langsam legt sich auch die übliche Verdächtigung, aber er hat noch sehr viele Verleumdungen zu durchstehen. Ich will das gar nicht im Einzelnen ausbreiten. Der Achilli-Prozess kommt hinzu. Die große Apologia schreibt er, wie er sagt, unter Tränen und Aufschrei, 1865. als nämlich die gesamte katholische Kirche als eine lügenhafte und auf Betrug angelegte große Schwindelorganisation enthüllt werden soll. Und Newman wird als Beispiel für diese Lüge, für dieses innere Verlogensein gebrandmarkt, öffentlich angegriffen in England. Und Newman schreibt dann diese Apologia, ich habe schon darauf hingewiesen. Ein grandioses Werk, übrigens englischer Prosa. Darin steht übrigens auch die Konzeption des Gentleman, die bis heute in den englischen Lesebüchern steht, allerdings etwas anders, als Newman sich das dachte. Ein Gentleman, nämlich jemand, der sich nicht aufdrängt, aber für Newman nicht die letzte Inkarnation des Christen. Der Christ ist an sich kein Gentleman. Also auch nicht im Sinne dieses Nicht-Wehtun, dieses gewissermaßen harmonischen, in sich befriedeten, in sich selbst ruhenden Daseins. Der Gentleman ist eine letzte Stufe vor einer eigentlichen Härte der Entscheidung. Und der Christ ist in diesem Sinne über den Gentleman hinaus auszuformen. Also auch das ist eine Konzeption, die übrigens nicht im Lesebuch steht, sondern es ist dann dieses englische Ideal des in sich selbst befriedeten, nach außen hin befriedend wirkenden Mannes. Newman wird sehr alt, fast blind geworden. Er wird eigentlich nur noch beten, das ist auch bezeugt. Es gibt eine wunderschöne Liste der Gebete, aber auch der Namen, die sich Newman notiert hat. Übrigens, eine der Bitten heißt, für jene, für die ich vergessen habe zu beten. Also sein Leben wird weltweit. Ich darf hier gerade noch mal was zeigen. Ich habe vorhin von Ida Görres gesprochen, aber wenn Sie diese Listen oder dieses sehr intensive persönliche Leben von Newman noch lesen wollen, empfehle ich einfach zunächst mal, es gibt ein paar Bücher draußen, auch noch mal die Arbeit von Ida Görres. Die hat diese menschliche Seite Newmans, also für meinen Begriff, vollendet wiedergegeben. Newman entschläft fast unmerklich. Er ist 1879 noch zum Kardinal erhoben worden, eben unter Leo dem 13., der ihn unerhört schätzte. Es gibt die berühmte Biglietto-Rede in Rom, italienisch gehalten, die Newman dann mit einem großen Bild der Qualität des Katholischen verbindet. Als Newman dann stirbt, 1890, immerhin erstaunlich, bis dahin fast vergessen, aber nun gibt ihm England ein überwältigendes Totengeleid. Tausende. Also das war überhaupt nicht erwartet, dass Newman nun plötzlich, und zwar sowohl von der anglikanischen natürlich wie von der katholischen Seite, als Toter, und in einer unerhörten Trauergeleit begraben wurde. Bis heute hängt in Oxford, anglikanischen Universität, mittlerweile für die Katholiken geöffnet, bis heute hängt in Oxford Newmans Bild, trotz seiner Konversion, unangefochten in der Reihe der bedeutenden Theologen anglikanischer Provenienz Englands. Nämlich auch für ihn unerwartet ein Reformator der anglikanischen Kirche. Es ist selten, dass sich mit einem Namen zwei Reformen verbinden. Heute anerkennt die anglikanische Kirche, die ja keine Seligsprechung kennt, aber knapp daneben, Newman sozusagen als den eigentlichen Erneuerer des Anglikanismus in seinen Grundfesten, während er zugleich das Katholon, das Allumfassende, für diese tote oder fast oder scheintote katholische Kirche Englands wiederum zur Belebung gebracht hat. Also ein Mann zweier Reformen. Welch ein Weg, welch ein Drama des Gewissens. Ich ende mit dem letzten Zitat. Und das ist auch ein prophetisches Zitat, denn Newman ist nicht ein Mann des 19. Jahrhunderts. Er muss eigentlich mit Recht als Kirchenvater auch des 20. Jahrhunderts gelten und hat, das darf ich in Bescheidenheit sagen, insbesondere für den deutschen Katholizismus mit der Rezeption in den 20er Jahren eine absolute Bedeutung. Es ist niemand geringerer als Theodor Hecker, später der Mentor der Weißen Rose, des Widerstandes gegen Hitler, der Newman übersetzt hat. Es gibt eine ganz große Newman-Rezeption. Hecker wird anhand der Übersetzungen, Theodor Hecker anhand der Übersetzungen von Newman katholisch. Also Newman hat eine Reihe von Konversionen auch in Deutschland eingeleitet und die 20er Jahre, 30er Jahre, dann nach dem Krieg wieder in den 50er Jahren, beginnt eine große und nehme an, sich jetzt auch steigernde Newman-Rezeption. Und diesen prophetischen Satz stelle ich an den Schluss. Wir haben verstehen gelernt, sagt Newman, wie innig Bekennertum mit Martyrium verbunden ist. Niemand predigt einer betrogenen Welt die Wahrheit, ohne dass er selber zum Betrüger gestempelt wird. Wir kennen unsere Aufgabe und unser Geschick, Zeugnis zu geben und Schmähung zu ernten, als Auswurf der Menschheit behandelt zu werden und den Sieg davon zu tragen. Immer noch die Artus-Runde. Immer noch die Ritter, die ins Verderben reiten, aber am Schluss ist doch der Sieg. Und der Punkt am Ende heißt, das ist das Gesetz, das der Herr über alle Dinge mit der Verbreitung der Wahrheit verbunden hat. Ihre Apostel werden Märtyrer, aber die heilige Sache triumphiert. Danke mich.
Das war Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, die Religionsphilosophin, derzeit Direktorin des Europäischen Institutes für Philosophie und Religion Euphrat in Heiligenkreuz in Österreich ist das beheimatet. Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz sprach 2010 über den heutigen Tagesseligen, nämlich John Henry Newman und dessen Ringen um die Wahrheit. Diesen Vortrag hielt sie beim Kongress Freude am Glauben des Forums Deutscher Katholiken im Jahr 2010 im unmittelbaren Vorfeld der Seligsprechung von John Henry, Kardinal Newman. Das gibt's auf CD und Podcast. Horeb.org ist unsere Internetadresse. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie uns weiterhin durch Ihr Gebet und durch Ihre Spende unterstützen, dass Sie unsere Arbeit möglich machen. Viel Freude hier noch im weiteren Programm. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.